blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
Schönen guten Abend. Willkommen zu unserem Talk täglich ab 19 Uhr vom Montag bis Donnerstag ganz neu hier auf Bayern 1. Und auf der blauen Couch, da machen wir jetzt eine schöne Reise und zwar rund um die Welt in 80 Tagen. Klingt jetzt nicht so besonders, wenn man mit dem Flieger unterwegs ist, aber mit der Vespa ist das schon eine andere Sache. So hat es mein Gast heute gemacht, der Markus Meyer. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Markus, als Sie wieder zurückgekommen sind hier nach Deutschland, da haben Sie als erstes gesagt, dass Sie niemanden auf diese Reise schicken würden, den Sie mögen. Das klingt ja ganz besonders toll. Warum nicht?
Weil es hochgradig lebensgefährlich war und auch mit sehr viel Leiden verbunden war, das Ganze.
Das ist jetzt schon so, dass da einiges passiert ist auf dieser Reise. Das kann man sich auch vorstellen.
Ja, also von Tierattacken über Stürme bis hin zu Unfällen hatte ich alles.
Dann haben wir aber auch eine Menge Gesprächsstoff in der nächsten Stunde. Schön, dass Sie wohlbehalten hier auf der blauen Couch sitzen. Ich freue mich sehr, diese Geschichte zu hören. Sehr spannend. Markus Meyer bei mir heute, mein Gast.
Danke, dass ich hier sein darf.
Also das ist eine ganz neue Erkenntnis für mich. Mit der Vespa kann man nicht nur kleine Touren machen, wie ich mir das bisher vorgestellt habe, sondern um die ganze Welt reisen. Das hat mein Gast heute, der Markus Meyer aus Kempten, gemacht. Markus, der Roller, das ist Ihre ganz große Liebe und Sie geben Ihren Vespas auch immer Namen, die für Sie ganz besonders sind, oder?
Ja, alle meine Vespas haben Frauennamen bekommen. Wenn man dann irgendwie auf dem großen Bergpass oben ankommt, kann man sie loben oder wenn man eine Panne hat, kann man mit ihr schimpfen. Das ist dann wie eine Beziehung zwischen Ehepartnern. Weil ich dann doch so viel Zeit auf der Vespa verbringe. In den letzten Jahren habe ich über 80.000 Kilometer zurückgelegt und war monatelang unterwegs. Da ist es dann der einzige Ansprechpartner.
Und dann heißt es auch schon mal, Mensch, hier hast du Mist gebaut. Wie heißt die wichtigste Vespa bei Ihnen?
Also auf der Um-die-Welt-Tour war das die Rosinante, angelehnt an den Roman Don Quixote. Der war ja auch ein Verrückter, der eine irre Reise gemacht hat und gegen Riesen angetreten ist. Riesen hatte ich keine, nur Stiere, aber verrückt war es trotzdem.
Also die Rosinante hat aber ganz gut durchgehalten?
Sie war tapfer. Wir hatten die eine oder andere Panne, aber zum Schluss hat sie mich heil nach Vladivostok gebracht in Sibirien.
Wahnsinn. Also das klingt schon nach einer Kamikaze-Tour. Weshalb haben Sie das auf sich genommen?
Also ich liebe Herausforderungen. Für mich wäre es zu einfach gewesen, das mit einer großen BMW zu fahren oder mit irgendeinem Luxusmotorrad. Ich mag diesen Sinn für Abenteuer. Hindernisse überwinden, Probleme lösen, unterwegs sein, auch was erleben. Und wenn ich jetzt von A nach B fahre, von einem Hotel zum nächsten und es passiert nichts, gibt es auch nichts zu erzählen.
Waren Sie ganz alleine unterwegs?
Ja. Also ich habe die Reise fast 3 Jahre vorbereitet und dann alleine umgesetzt und komplett auf mich allein gestellt auch durchgeführt.
Das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, als wenn man jetzt mit ein paar Kumpels unterwegs ist, wo man sich untereinander auch ein bisschen unterstützen kann, helfen kann.
Also das ist definitiv die größte Herausforderung an so einer Reise, ist das Mentale, weil du jeden Tag in der Früh stehst du auf und du weißt, du musst mindestens 400 Kilometer diesen Tag durchstehen. Ob du jetzt verletzt bist, wie ich es war, ob du krank wirst, egal was passiert, ob du Pannen hast, du stehst halt immer allein an der Straße und du musst es handeln. Und du musst dich selber motivieren, weil es kommt kein anderer, der dir sagt, du mach jetzt mal. Mhm. Oder schlägt dir irgendwelche Lösungsansätze vor. Also du musst es selber drauf kommen und das schnellst lösen.
Also das Einzige, was ist, man hat sein Handy dabei und kann da eben auch kommunizieren oder eben mit den Menschen, die man da vor Ort trifft. Das ist das, worauf man dann angewiesen ist.
Genau, also natürlich sind moderne Kommunikationsmittel heute hilfreich bei solchen Geschichten, nicht wie in den 50er und 60ern, wo auch schon Leute diese Abenteuer bestanden haben. Aber schlussendlich löst man die Sachen dann doch vor Ort, meistens mit irgendwelchen ortsansässigen Leuten. Und da ist es dann eher so, dass man anstatt aufs Telefon zu gucken, lieber sich umguckt und schaut, wer kann einem helfen.
Das ist aber auch wieder schön, dass man dann eben gezwungen ist, ja auch Kontakt aufzunehmen, wo man vielleicht, wenn man eine Clique ist, unter sich bleibt, ne?
Ja, genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich allein reise, ist, wenn man ganz andere Möglichkeiten hat, mit den Locals quasi in Kontakt zu kommen, weil wenn ich zusammen mit einem Freund oder einer Freundin in eine Bar gehe, dann unterhält man sich miteinander und die Ortsansässigen kommen auch nicht auf einen zu und fragen einen Dinge, weil sie natürlich aus Höflichkeit auch nicht zwischen reinfahren wollen. Während man, wenn man allein in dieser Bar sitzt, ist man nicht ansprechbar, dann sehen die draußen das Fahrzeug, kommen zu dir rüber, stellen Fragen, auch in jeder Tankstelle wird angesprochen. Es gibt viel mehr Kommunikationschancen und das ist natürlich reizvoll.
Sie haben ja schon eine ganze Menge solcher Projekte durchgezogen, wo ich den Hut ziehen möchte. 2014 Umrundung Europas, 2017 Amerika durchquert von Ost nach West und 2018 jetzt rund um die Erde in 80 Tagen. Und was mich so ein bisschen wundert, dass Sie sich immer so zeitlich unter Druck setzen da auch, dass Sie sagen, okay, das muss jetzt 80 Tagen passieren.
Gut, da war es natürlich angelehnt an die 80 Tage um die Welt von Jules Verne. Ja. Also ich wollte da auch ein bisschen diesen historischen Gedanken drin haben und schauen, ob man das alleine heutzutage auf den vermeintlich besseren Straßen mit der besseren Kommunikation dann auch hinbekommt. Was ja in dem Buch damals ein großes Abenteuer war, hat sich dann rausgestellt, ist immer noch ein großes Abenteuer.
Das kann man sich wohl denken. Also das war der Hintergrund, weshalb Sie sich da auch zeitlich unter Druck gesetzt haben. Jetzt ist ja alles auf einer Vespa eine Herausforderung. Das Wetter, die eigene Konstitution, die Vespa, ob sie durchhält, was für mich schon ein Wunder ist, weil meine macht schon allein bei kleinen Fahrten oft schlapp. Also da muss man natürlich eine ganze Menge im Kopf haben, was man vorher alles auch bedenken muss, ne? Was an Schwierigkeiten auf einen zukommen kann.
Also man muss eigentlich vorbereitet sein, die selbst zu reparieren. Beispielsweise auf dieser Tour im kompletten ehemaligen Ostblock, also sprich ab Georgien Richtung Aserbaidschan, Kasachstan und in Russland selber, gab es niemals Vespas. Mhm. In den letzten Jahren gab es neue Vespas, die eingeführt wurden, aber es gibt so gesehen keine Werkstatt, keine Ersatzteile und keine Mechaniker, die sich mit auskennen dort. Man muss sich also technisch auskennen mit der Vespa, muss selbst die notwendigen Ersatzteile mitbringen, die unter Umständen anfallen, was ja auch ein Risiko birgt. Wenn ich da daneben fasse, stehe ich unter Umständen in Sibirien im Wald und dann ist die Reise zu Ende. Also muss man schon ein bisschen was durchdenken, ja.
Ja, und vor allen Dingen, man ist ja auch dem Wetter ausgesetzt, ne? Da muss man gewappnet sein.
Ja, also ich hatte das vermeintliche Glück oder Pech, wie man es sagen will, weil Glück, weil es ein Abenteuer war, aber Pech, weil natürlich ein Taifun oder ein Tornado oder zwei Hurricanes, die ich unterwegs quasi miterlebt habe oder drin steckte, sind natürlich nicht lustig auf einer Vespa.
Was macht man da? Wie ist so eine Situation? Erzählen Sie uns das.
Da trifft man eigentlich immer die Entscheidung, geht's jetzt noch oder wird es lebensgefährlich? Also man zieht natürlich so lange durch, wie man kann. Ich musste beispielsweise 3 Tage gegen einen Taifun anfahren in Sibirien, um noch rechtzeitig vor dem Ablauf meines Visums und vor der Abfahrt der Fähre in Vladivostok anzukommen. Das ist natürlich hart. Also die 3 Tage im strömenden Regen, Gewittersturm und starke Windböen mit der kleinen Vespa ist lebensgefährlich, muss man ganz klar sagen. Gut, da wägt man dann das Risiko ab gegen die Probleme, die es nach sich zieht, wenn man es nicht tut. Mhm. Wenn ich mich jetzt hingesetzt hätte, hätte es ausgesessen, dann wäre mein Visum abgelaufen. Ich wäre unter Umständen in Arrest gekommen an der Grenze, weil ich ja mein Visum verletzt hätte. Mein Zeitplan wäre gescheitert, also die ganze Reise und das Risiko, die Vorbereitung von 2 Jahren Arbeit wären für nichts gewesen.
Wie ist denn das finanziell? Wie haben Sie sich da finanziell über Wasser gehalten? Das ist ja auch erstens mal in der Vorbereitung eine Menge gewesen und dann die Fahrt an sich.
Die Kosten waren ca. 25.000 Euro für die Größe des Projekts. Davon sind ca. 10% über Sponsoring abgewickelt worden. Also ich hatte Unterstützung, allerdings war der Rest war dann Eigenerspartes und Sparen.
Das waren 27.113 Kilometer, die Sie da bewerkstelligt haben mit 3 Vespas, die Sie in bestimmten Etappen auch deponiert haben. Und ich kann nur sagen, bei mir würde das schon beim Gepäck auch scheitern. Da muss man sich natürlich auf das Minimum irgendwie auch konzentrieren, ne?
Ja, da geht es halt dann doch, das Gewicht so zu verteilen, dass Werkzeug und Ersatzteile gehen vor der 5. Unterhose oder dem extra Paar Socken. Also es war schon eine Herausforderung, dann das Gepäck auch so zusammenzustellen.
Also das klingt sehr abenteuerlich und wir sprechen gleich weiter nicht nur über die Unterhosen, die Sie da dabei hatten, dann letztlich, wofür Sie sich entschieden haben, sondern natürlich auch über das, was Sie so alles erlebt haben mit Ihrer Vespa, der Markus Meyer hier bei mir auf der blauen Couch. Also ein bisschen verrückt muss er schon sein. Das ist so das Erste, was mir bei meinem heutigen Gast eingefallen ist, dem Markus Meyer, der bei mir auf der blauen Couch sitzt, weil er solche Aktionen bringt, wie zum Beispiel mit der Vespa, um die Welt zu fahren, in 80 Tagen das auch noch, also sich auch noch zeitlich unter Druck setzt. Herr Meyer, Sie selber waren topfit die 80 Tage lang oder ging es Ihnen auch mal schlecht?
Leider nicht ganz. Also ich hatte einen Unfall in Russland. Mir ist ein Reifen geplatzt, ich bin gestürzt und daraufhin war dann meine Schulter verletzt, beziehungsweise das Schlüsselbein war nicht mehr ganz sauber in der Pfanne. damit musste ich dann 3 Wochen weiterfahren und Schmerzmittel zu mir nehmen, was dann zu Folgeerscheinungen geführt hat. Ich hatte einen kaputten Magen, habe Probleme gehabt mit dem Essen teilweise. Ich hatte dann Durchfall, bin etwas krank geworden, weil ich 3 Tage durch den strömenden Regen fahren musste. Habe ich natürlich dementsprechend noch einen Schnupfen auch noch mit dazu gehabt. Also es war schon so, dass es an die Konstitution, man stößt an seine Grenzen. Und irgendwann nach 40, 50 Tagen, jeden Tag 400 Kilometer im Schnitt, teilweise viel weiter, ist es so, dass die Vibrationen und das Fahren, der ganze Körper schmerzt einfach nur noch.
Sie haben es gut überstanden, haben aber auch einige Situationen gehabt, die sehr gefährlich waren. Zum Beispiel so ein Zweikampf mit ein paar Stieren in Russland, den man sich da gegenüber sieht. Erzählen Sie mal.
In Russland und auch in Kasachstan ist es so, dass die meisten Herden laufen frei, ob das jetzt Kamele oder Stiere. Und die sind an Verkehr gewöhnt. Also die kennen LKWs, da kann ein LKW, ein 40-Tonner, kann da auf 2 Meter an so ein Tier vorbeifahren. Das interessiert die eigentlich nicht wirklich. Die sind relativ stoisch. Was sie nicht kennen, ist das Geräusch einer Zweitakt-Vespa. Ich bin also auf einer Landstraße an eine größere Herde hingekommen. Die standen da quer verteilt, so 80 bis 100 Tiere. Und ich habe dann immer mit dem Gas gespielt und gehupt, dass die sich eben teilen und nicht die Straße frei bekomme, um weiterzufahren. Und der Leitstier hat dann wohl eine Gefahr für seine Herde in mir gesehen und hat attackiert. Der hat dann, ist dann auf der Straße auf mich zugaloppiert gekommen und ich musste mir eben dann eine Seite raussuchen, weil zum Umdrehen oder Ausweichen war es dann schon fast zu spät.
Und Sie haben sich Gott sei Dank die richtige Seite ausgesucht.
Ja, man hat eine 50-50 Chance und ich hatte Glück. Sonst wäre ich ja heute nicht hier wahrscheinlich.
Ja, genau so ist das. Und Ihre größte Angst vorher war eigentlich, betrunkenen Autofahrern in Sibirien zu begegnen. Wieso sind Sie auf diese Angst gekommen?
Ja, also es ist so, dass die natürlich weniger von Arbeitsschutz und Sozialvorschriften halten. Das heißt, die LKW sind halt mal 16 Stunden unterwegs, unter Umständen übermüdet. Ich habe in den Truckstops dann auch einige von den Kandidaten kennengelernt. Da wird dann abends noch hart Wodka zu sich genommen zum Einschlafen und morgens dann solo weitergefahren. Also es ist schon sehr rustikal alles.
Also jetzt kann ich das auch so ein bisschen nachempfinden, was Sie da als Angst bezeichnet haben vorher. An dieser Stelle haben wir jetzt immer einen Lebenslauf, den meine Redakteurinnen zusammenstellen aus all den Infos, die sie so von Ihnen gelesen haben. Und wenn Sie diesen Lebenslauf jetzt bitte einfach mal vorlesen.
Mein Name ist Markus Meyer und ich habe Hummeln im Hintern. Seit ich ein Teenager war, kurve ich am allerliebsten mit einer Vespa durch die Gegend. Mein bisheriges Highlight? Ich bin in 80 Tagen um die Welt gefahren. Manche halten mich deswegen für verrückt und irgendwie ist es das ja auch. Ich bin wild geworden, den Tieren begegnet und liebe Menschen haben mich bei sich aufgenommen. Ich hatte Pannen und war in lebensgefährlichen Situationen. Ehrgeiz treibt mich an, halbe Sachen konnte ich noch nie aushalten. Früher 60 Wochenstunden im Job, dann die Vespa und jetzt? Mit noch viel weniger Auskommen, das Leben mit meiner neuen Freundin genießen und die nicht vergessen, denen es schlechter geht als mir. Das ist doch sehr zutreffend. Doch,
ist zutreffend. Auf jeden Fall. Dann bleiben wir mal dabei bei diesem Lebenslauf. Halbe Sachen, das ist nicht Ihr Ding, halbe Sachen zu machen, steht da auch drin. Ich hätte wahrscheinlich auch öfters auf der Reise gedacht, so, also jetzt gebe ich auf oder ich versuche mich da irgendwie anders durchzumogeln, aber das wären nicht Sie gewesen, oder?
Ich hatte da ein interessantes Gespräch mit einem meiner Partner, der mich da unterstützt hat, der Sponsor, der mir damals die Schlafsäcke mitgegeben hat und er sagte, also als ich dich gesehen habe, als die ersten großen Schwierigkeiten in der Türkei auf dich zukamen und du richtig eine Panne hattest und alles schief ging, da wäre ich dir nicht böse gewesen, wenn du einfach aufgehört hättest. Und ich habe ihn so angeguckt und habe gefragt, was meinst du? Weil für mich war das eigentlich keine Option mehr.
Sie waren nie so fertig mal auf der Reise, wo Sie so viel erlebt haben, dass Sie gesagt haben, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
Oh doch. Wie gesagt, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich in Sibirien dort gegen den Taifun anfahren musste und dass ich dann auch Probleme mit meinem Magen bekommen hatte. Meine Regenjacke war an dem Tag kaputt. Ich bin bereits 2 Tage durch den Regen gefahren und stand dann in einer Bushaltestelle im strömenden Regen, weil die Autofahrer schon nichts mehr gesehen haben, so stark war der Regen. Und habe dort Unterschlupf gesucht und plötzlich habe ich dann wegen den Schmerzmitteln und dem falschen Essen habe ich dann Magenkrämpfe gekriegt und musste ganz dringend eine Toilette aufsuchen. Nur leider war dort keine. 2 Minuten später habe ich dann die Tour ihren Lauf gelassen, splitterfasernackt in einer Bushaltestelle in Sibirien, unter dem Gehupe einiger Autofahrer, die sich darüber belustigt haben. Aber bei mir war dann eigentlich das Limit fast schon erreicht, dass ich gesagt habe, was zum Teufel mache ich hier? Also man kommt dann durchaus an seine körperlichen und auch an seine mentalen Grenzen.
Unglaublich, was Sie so alles erlebt haben auf dieser Reise. Und wir sprechen gleich weiter. Das ist sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Schön, dass Sie da sind. Markus Meyer bei mir hier auf der blauen Couch. Herr Meyer, Sie sagen, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich jemanden, der gegen jeden Widerstand durchzieht, was er sich vornimmt. Haben wir eben schon einen kleinen Eindruck auch bekommen bei Ihren Erzählungen. Aber das klingt auch so ein bisschen wie ein Krieger, der in den Kampf zieht, finde ich. Und Sie machen auf mich so einen netten Eindruck. Zwei Gesichter?
Sagen wir mal so, um so eine Fahrt auch durchzuhalten oder so im Leben ist es teilweise so, dass ich immer mit dem Lächeln und versuche respektvoll und freundlich und offen auf Leute zuzugehen. Aber da sind dann auch noch dieser Teil von mir, der eben über 4 Jahre bei der Bundeswehr war und auch gelernt hat, mit anderen auch umzugehen, wenn sie nicht so möchten, wie man möchte. Also ich bin dann durchaus in der Lage, mich auch durchzusetzen.
Verstehe, ja. Es kann ja auch mal gefährlich sein, ja, dass man auf jemanden trifft, der vielleicht auch körperlich was entgegensetzt. Und dann muss man sich auch wehren können. Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Also, wenn man sich diese Liste anschaut von meinem Gast heute, dem Markus Meyer, der auf der blauen Couch sitzt, dann muss man sagen, das sagt sehr viel über ihn aus. Mal ganz kurz zusammengefasst, studiert mit Auslandsaufenthalt Spanien, Holland, Leiter Verkauf, Marketing, Partymanager in Spanien, Lehrer in Schweden, Fitnesstrainer auf Zypern, technischer Support in Holland und Portugal und dann auch Lkw-Fahrer in Deutschland. Und ich habe noch eine Menge vergessen, aber das ist irre. Und dann natürlich die ganzen Reisen mit der Vespa. Können Sie auch mal stillhalten, Herr Meyer?
Da tue ich mir ehrlich gesagt meistens etwas schwer. Also auf Dauer.
Das ist nicht Ihr Ding.
Nein.
Aber Sie haben so vieles erlebt und haben auch schöne Sachen erlebt mit Menschen, die auf Sie zugekommen sind und Ihnen weitergeholfen haben. Zum Beispiel einfach mal an der Tankstelle jemanden getroffen, bei dem Sie dann übernachtet haben auch, ne?
Ja, also grundsätzlich das Positivste an diesen ganzen Reisen ist die Gastfreundschaft, die man fährt. Also egal in welchem Land ich bis jetzt war, und ich habe insgesamt 50 Länder bereist, 40 auf der Vespa. Die Leute waren immer offen, freundlich und hilfsbereit zu mir. Und viele Leute ängstigen sich, weil sie Angst haben um ihre persönliche Sicherheit, dass sie ausgeraubt werden oder bedroht werden. Ich habe in keinem Land sowas erfahren.
Aber Russland zum Beispiel, wie verständigt man sich dann? Auf Englisch geht das?
Teilweise mit Händen und Füßen. Man hat natürlich, wenn man die Chance hat, dass man irgendwie eine Online-Verbindung hat, dann kann man auch Übersetzungs-Apps nehmen. Aber ich finde es immer viel lustiger, wenn man einfach versucht, sich ohne technische Hilfsmittel zu verständigen, weil das geht genauso gut.
Ja, und was war so die schönste Begegnung, wo Sie sagen, also da muss ich auch in Kontakt bleiben, die waren einfach so toll zu mir?
Also die schönste gibt es in dem Sinne, ich habe ganz viele Leute, mit denen ich immer noch in Kontakt bin.
Ja.
Und in Georgien beispielsweise hat mich eine Familie an der Ampel angesprochen, ob ich mich verfahren hätte. Und ich habe nur gesagt, nein, ich suche nur nach einem Platz zum Schlafen. Daraufhin haben sie dann direkt angeboten, ich könnte doch mit ihnen nach Hause fahren. Ihre Tochter ist gerade auf Schulausflug, ich könnte dort bei ihnen übernachten. Und dann habe ich die Nacht nach einem reichhaltigen Essen mit Spezialitäten und extra organisiertem Bier mit meinem Gesprächspartner im deutschen Fußballtrikot, der war nämlich ein ganz großer Fan der deutschen Nationalmannschaft, saß dieser Georgier mir gegenüber und dann haben die mich danach dann im Bett ihrer 12-jährigen Tochter schlafen lassen.
Mhm, toll.
Einfach herrlich.
Ja. Was war für Sie das schönste Land, durch das Sie gefahren sind mit Ihrer Vespa?
Das ist auch sehr schwer zu sagen. Ich hatte ganz viele Highlights, ob das jetzt Albanien hat eine wunderschöne Natur, Nordamerika, der Highway 1, der als schönste Straße der Welt gilt, ist natürlich ein Highlight. Ich bin generell ein großer Fan von Wüsten und verlassenen Orten, ob das jetzt die Tundra in Russland war, die gerne etwas kleiner hätte sein dürfen, weil nach 10 Tagen immer dasselbe wird es dann doch auch irgendwann mal zäh. Oder eben Utah, die Wüste, Nevada, die Rocky Mountains, wunderschöne Orte.
Ja, aber wenn man sich das vorstellt, durch die Tundra, ich würde die Krise bekommen, wenn dann meine Vespa womöglich irgendwie mal Zuckungen hätte oder so. An Ihnen ist das einfach so abgeperlt oder wie?
Nein, man ist dann doch aus hellwach, wenn man bei 46 Grad im Schatten in Kasachstan plötzlich einen Kolbenklemmer hat und die Vespa steht, dann ist man hellwach, weil dann gilt es, Probleme zu lösen oder zu schauen, wie man wieder weiterkommt.
Ja, hellwach ist gut, ich wäre verzweifelt.
Das sind dann Sache, das kommt mit der Erfahrung. Also das ist dann wirklich so, wenn man dann ein paar Pannen hinter sich hat und ich hatte ja wirklich von allem was. Ich hatte ein Loch im Zylinder, 2 Kupplungen kaputt gefahren, Reifenplatzer. Also egal was an so einer Vespa kaputt gehen kann, es ist unterwegs kaputt gegangen. irgendwann wird man dann ruhiger und entspannter und sieht, es wird sich irgendwie regeln.
Das sagen Sie einfach so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Sie haben vieles erlebt, aber zum Beispiel auch diese Episode mit dem Rockerclub. Also die müssen Sie einfach jetzt nochmal erzählen.
Ja, ich hatte letztes Jahr in Amerika bei der Vorbereitung um die Welt bin ich einmal quer durch die Staaten gefahren. Und in Louisiana bin ich am helllichten Nachmittag an einer Bar oder was ich für eine Bar hielt, weil stand Bar drauf, bin ich da vorbeigekommen und wollte ein Kaltgetränk zu mir nehmen. Bin auf den Hof gefahren, da waren ein Flachbau, 20 Meter, 10, 15, 20 Harleys vor der Tür, so alte, schöne. Dachte ich mir, hier sind Motorradfahrer, hier gehe ich mal rein und trinke eine Cola. Stell meine Vespa genau frech zwischen die Harleys und öffne die Tür und hat eine Sekunde gedauert, weil es drinnen sehr schummrig und dunkel war. Es war eine richtige, so eine Biker-Kneipe. Und alle starren und es war Totenstille. Es war wie in einem schlechten Film und ich stehe da und denke mir so, jetzt bist du tot. Und dann habe ich so gesagt, so ja, hallo zusammen, ich komme aus Bayern, habt ihr vernünftiges Bier?
Eine gute Frage.
Genau, und dann haben sie erstmal alle gelacht und haben gesagt, ja, komm rein. Und eine Minute später steht ein kleiner, schmächtiger Kerl vor mir, so 1,65 Meter. Ich bin nicht der Größte, aber der war noch kleiner. Und er stand mit seinen blonden Irokesen vor mir und fragt mich so, na, und was machst du jetzt mit diesem, entschuldige die Ausdrucksweise, Kackfass da draußen? Und schaut mich so provokant an und ich so, ja, damit fahre ich von Küste zu Küste. Dann hat er die Augen aufgerissen und sagte, das muss ich mir angucken. Und reißt die Tür auf, 5, 6 Leute springen ihm hinterher und die gehen alle raus auf den Parkplatz. Und ich habe echt in dem Moment darauf gewartet, dass sie die Vespa anzünden und dann festfeiern damit, dass meine Reise vorbei ist. Mhm. Aber die waren einfach nur total begeistert. Die sind da drum rumgelaufen und haben das Zelt und das Werkzeug und das Gepäck überprüft und wollten alles wissen. Und der hat ja ein Ersatzrad und echt, wie viel PS hatten das? Und dann sage ich so, es hat 7 PS und 150 Kubik, also 10% von der Halle, die da daneben steht. Dann wieder er dreht sich um zu seinen Jungs, die da standen und es waren alles so richtige Kaliber mit ihrer Lederweste und sagt so, Mann, der hat mehr in der Hose wie ich. Und dann haben sie mir noch mein Bier in die Hand gedrückt und wir waren plötzlich alle Freunde.
Dass man solche Sachen dann auch erlebt mit wildfremden Menschen, die man vorher nicht gesehen hat und solche Geschichten dann auch mit nach Hause bringt, das gibt ja schon mal was, ne? Muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, Sie sind ja auch so ein bisschen ein Medienstar in den sozialen Netzwerken, also auf Facebook zum Beispiel, ich glaube 250.000 Follower.
Also ganz so viel war es nicht. Ich hatte zwar viele Follower, ja, aber insgesamt war während der Reise natürlich die Aufmerksamkeit so hoch. Da waren ca. 260.000 zum Höhepunkt, die mir gefolgt sind auf der Reise. Und ganz viele davon aus Asien. Also da habe ich dann doch einen gewissen Bekanntheitsgrad, speziell in Indonesien, die eine große Vespa-Community haben. Aber das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt.
Kann man mal reinschauen. Markus Meyer unterwegs mit seiner Vespa, können unsere Hörer auch mal schauen. Viele Bilder, die man sich da ansehen kann. Markus Meyer, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Markus Meyer, jetzt haben wir schon vieles gehört. Ein schon ein bisschen spezieller, ich möchte nicht sagen verrückter Typ heute bei mir hier auf der blauen Couch, der unterwegs war mit seiner Vespa in der ganzen Welt. Er hat in 80 Tagen einmal rund um die Erde eine Tour gemacht mit seiner Vespa. Das ist ehrlich hutabmäßig, muss man schon sagen. Und wenn man sich sie so anschaut, dann ist es auffallend. Jeder von uns ist so ein Typ, je älter man wird, desto mehr will man anhäufen, will immer mehr haben, will was steigern. Sie sind ganz im Gegenteil der Typ. Sie sagen, ich will alles weniger machen. Ich möchte quasi mein Leben in 2 Reisetaschen bekommen sozusagen.
Das ist richtig, ja. Also über die letzten Jahre, ich bin jetzt seit insgesamt 12 Jahren mehr oder weniger auf Reisen, auf die eine oder andere Art und habe versucht dann doch meinen Hausstand immer so klein wie möglich zu halten. Bei den Vespas hat es nicht ganz funktioniert, da habe ich dann doch einige angesammelt jetzt über die letzten Jahre. Ich habe im Moment glaube ich 9, einige davon sind allerdings auf anderen Kontinenten im Moment noch, die ich noch nach Hause schaffen muss.
Und wie geht's der Rosinante?
Rosinante ist in Moskau bei einem Freund von mir. Die muss ich irgendwann mal mit 2 Flaschen stark alkoholischem Getränk zurückkaufen wahrscheinlich.
Ah, okay.
Genau. Also ich bin Ehrenmitglied beim Vespa Club Moskau und die haben sich bereit erklärt, das unterzustellen für mich. Und dann kann ich es wieder abholen irgendwann bei ihnen in Moskau.
Verstehe. Aber das ist so, dass bei Ihnen, Sie befreien sich von allem Möglichen, weil Sie frei sein wollen. Und es war auch so, dass da eigentlich kein Platz war für Familie bisher, dass Sie gesagt haben, ich bin so, dass ich unterwegs sein möchte, ich kann nicht angehängt sein.
Ja, es hat sich über die Jahre halt einfach so entwickelt. Ich, wie gesagt, seit ich 30 bin, bin ich unterwegs, habe in 6 verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet und oft eben, wie Sie sagen, mit 2 Reisetaschen unterwegs. Und das ist nicht unbedingt das Umfeld, wo man jetzt Kinder haben möchte oder wo man über Ehe und solche Dinge nachdenkt. Es hat sich dann irgendwann von selber erledigt. Ich hatte einfach nicht die richtige Partnerin zur richtigen Zeit und habe ich das einfach für mich mit 40 das Thema Kinder abgeschlossen.
Aber jetzt haben Sie die richtige Partnerin, die große Liebe, kennengelernt. Und das ist auch ganz lustig, wie Sie sich kennengelernt haben. Erzählen Sie das mal. Das war nämlich über eine App in Faro.
Ja, genau. Also ja, ich habe jetzt das Glück gehabt, nach meiner Reise eine wunderbare Frau kennenzulernen. Und zwar saß ich dann mit einer starken Erkältung etwas gelangweilt in meinem Mercedes-Bus, in dem ich in Faro zu dem Zeitpunkt jetzt gelebt habe, die letzte Zeit. Und habe eben mit so einer Dating-App rumgespielt, weil mir auch schon ein Freund auf den Weg gegeben hat, dass ich jetzt mal nach meiner ganzen Reise mich um mein Privatleben kümmern sollte, mal wieder. Ja, und habe dann aber über die Videofunktion einer Dating-App habe ich dann meine Freundin im Chatraum kennengelernt. Und wir haben uns dann spontan verabredet und ich habe die Zeit bei meiner Familie genutzt in Deutschland, um dann nach Bayreuth einen Ausflug zu machen und dann hat es geklickt.
Jetzt hat es geklickt und jetzt werden Sie sesshaft?
Sesshaft, ja, aber wir planen unter Umständen miteinander zu reisen.
Ach nee.
Also es ist halt vielleicht nicht unbedingt die Vespa Iris, aber nachdem ich ja auch noch einen Van habe, mit dem man reisen kann, werden wir sehen. Sie ist eine Liebhaberin von Sport, Marathon, Trekking ist ihr Thema. Vielleicht finden wir uns irgendwo in der Mitte oder machen eine Kombination dieser verschiedenen Sachen. Also wir werden sicherlich irgendein eine oder andere Abenteuer zusammen bestreiten.
Na, das klingt ja wunderbar, als würde das auch hundertprozentig passen. Was ist denn Ihr nächstes Projekt jetzt ohne Ihre Freundin? Gibt es da wieder was, was mit Vespa zu tun hat?
Also ich schreibe derzeit ein Buch über die Reise. Ich hoffe, das dieses Jahr noch auf den Markt bringen zu können bzw. zu veröffentlichen. Weitere Reisen sind für dieses Jahr erstmal keine geplant, weil ich erstmal ein bisschen wieder ausruhen muss. Mein Schwerpunkt liegt jetzt gerade auf der Jobsuche. Also wenn da draußen irgendjemand Interesse hat, jemanden im Bereich Social Media und Marketing einzustellen, vielleicht auch ortsunabhängig, sehr gerne bei mir melden. Und in Bayreuth eine Wohnung einrichten, zusammen mit der Freundin, einen Job suchen, das ist so eher eine andere Art Abenteuer, findet jetzt wieder statt.
Ja, das ist auch ein Abenteuer, eine genau. Wohnung einrichten mit der Freundin. Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Das war toll, dass Sie hier auf der blauen Couch waren. Alles Gute für Sie und natürlich für alle Projekte, die Sie sich da vornehmen. Schönen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank.
Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.